Gott liebt und dient uns. Das ist der Start. Warum sind wir hier? Gott hat uns geschaffen und wir sind ja in dieser aktuellen Predigtreihe, die wir jetzt im Oktober und November uns in jeweils 4 Predigten anschauen, wo es um diese zentralen Themen geht. Gott liebt und dient uns. Wir lieben und dienen als Antwort darauf. Einerseits Gott, andererseits den Mitmenschen und einander. Diese dreifache Beziehung sozusagen, dieses dreifache Dienen drückt das aus. Und das ist das Großartige, was unsere Antwort darauf ist, weil Gott uns liebt. Er liebt dich, er hat dich geschaffen. Und Gott liebt und dient durch uns. Und das, wir als Freikirche Kapfenbergbruck dürfen das praktizieren. Wir dürfen von Gott geliebte Kinder sein und wir lieben und dienen Gott, den Mitmenschen und einander. Und das sind diese Überthemen, die uns beschäftigen. Und wie geht es dir dabei, wenn du hörst, Gott liebt dich persönlich, leidenschaftlich? Andere haben das versprochen, dabei jedoch versagt. Gott hat es versprochen, aber tatsächlich geschafft. Er liebt dich mit unerschöpflicher, grenzenloser Liebe. Sie kann dich ganz erfüllen, vorausgesetzt, du lässt es zu. Man kann sich kaum 2 unterschiedliche Menschen vorstellen. Er ist einer, zu dem alle aufblicken und auf sie wird herabgeblickt. Er lebt davon, dass er Maßstäbe setzt. Sie hat davon gelebt, sich über solche Maßstäbe hinwegzusetzen. Er ist der Gastgeber der Party. Sie sprengt die gesamte Feier. Fragt die anderen Einwohner der Stadt und es werden garantiert alle auf ihn zeigen. Er ist Theologe, er ist ein Geistlicher, er hat Einfluss. Es werden alle auf ihn zeigen, außer Jesus. Und Jesus zeigt auf die Frau. Er stimmt ganz klar für sie. Und außerdem sagt er ihm auch noch, warum. Nicht, dass ihn das so besonders interessieren würde. Er ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Er denkt sich, wie ist dieses Flittchen in mein Haus gekommen? Er weiß gar nicht, wen er zuerst anschreien soll, den Diener, der sie hereingelassen hat, oder sie selber. Schließlich ist das Essen eine ganz offizielle Angelegenheit und du kommst nur mit Einladung herein. First class. Simon ist wütend. Seht doch nur, wie sie zu Füßen kriecht, wie sie Jesus da zu Füßen kriecht. Und wenn Jesus der wäre, der er behauptet zu sein, dann würde er mit dieser Frau nichts zu tun haben wollen. Wer ist Jesus dann? Wir hören jetzt die Predigtstelle. Lukas 7, 36 bis 50.
Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte. Sie brach in Weinen aus, dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was das für eine sündige Person da ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.
Danke, Ingeborg. Dieser Text aus dem Lukas-Evangelium, vielleicht hast du ihn schon oft gelesen oder jetzt das erste Mal gehört. Es ist einfach eine großartige Stelle, wo wir sehen, wie können wir Gott lieben und dienen. Ich möchte uns einfach mit uns die zwei Personen, diese Hauptpersonen in der Stelle anschauen. Das erste Simon und Jesus. Ein Pharisäer mit Namen Simon hat Jesus zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihm zu essen. Das war außergewöhnlich. Jesus nimmt die Einladung an und nimmt am Tisch Platz. Da muss man sich vorstellen, das war nicht so wie bei uns auf Tischen und Sesseln, sondern der Tisch war in der Mitte am Boden und die sind gelegen, die Füße nach außen gerichtet und so wurde gegessen. Wir wissen nicht, warum jetzt Simon Jesus eingeladen hat. Er war ja Pharisäer, Gesetzeslehrer, Theologe, einer aus den oberen 10.000. Gut gebildet. Und Pharisäer überlegen genau, wenn sie sich zu Hause zum Essen einladen. Und die Motivation von Simon wissen wir nicht genau. Vielleicht wollte er ein bisschen Jesus auf den Zahn fühlen oder einfach näher kennenlernen oder ja, checken, was ist der jetzt wirklich? Ist der Prophet? Wer ist das? Oder können wir ihn vielleicht aufnehmen in unserer Gruppe? Was ist seine Botschaft? Kann man ihm glauben? Ist er wirklich der, der er sagt? Und wir sehen, dass dieser Simon Jesus auch nicht wirklich mit allen Formen der Höflichkeit gegrüßt hat. Er will Jesus nicht als Ehrengast begrüßen. Kein Kuss, keine Fußwaschung, keine Salbung. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, dass seine Kollegen irgendwas dann Schlechtes über ihn sagen. Jesus war schon bekannt, er hat geheilt, er hat Wunder getan und man war nicht ganz sicher. Und dieser Simon lädt Jesus zum Essen ein. Dann passiert was. Dann eskaliert die Situation. Eine Frau kommt herein Das ist allein schon ein Skandal für sich. Eine Frau, die nicht eingeladen ist, kommt in dieses Haus des Pharisäers Simon. Wie ist sie ins Haus gekommen? Da muss man wissen, okay, die Häuser waren damals nicht so verschlossen wie bei uns, mit Türen und abgesperrt. Die Türen waren offen, man hat genau hineingesehen. Und die Frau sieht Jesus von draußen und kommt herein. Das heißt, sie hat schon gewusst, wer Jesus ist. Sie hat ihn schon gekannt. Sie ist ihm schon mal begegnet. Aber die Frau hinauszuwerfen, wäre wahrscheinlich ein noch größerer Skandal gewesen. Eine Frau, die über Theologie mitdiskutieren will im ersten Jahrhundert, das kann nicht sein. Aber die Frau war bekannt in der Stadt. Sie hat einen besonderen Ruf gehabt. Sie war Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte. Und die Frau, eben wissen wir, dass sie Jesus schon mal getroffen hat. Wir lesen das in Vers 37. Sie hat gewusst, dass Jesus in dem Haus war. Und in Vers 47. Und jetzt beginnt sie, das Alabasterflascherl mit Salböl zu nehmen. Ein Ölflascherl, was circa 400 Denare wert ist. Ein Denar war ein Tageslohn, also das war ein Jahresgehalt. Also nicht wenig war der Wert von dem Salböl. Es ist ruhig im Raum. Du kannst die Spannung förmlich spüren. Jetzt macht sie das auf und schüttet das über Jesu Füße. Alle Blicke richten sich auf die Frau. Bohrende Blicke. Sie weiß, dass sie da nicht willkommen ist. Sie sieht herab auf Jesus. Sie ist an Jesu Füßen und sie beginnt zu weinen. Spontan. Wovon war sie bewegt? Ihre Tränen benetzen Jesu Füße und mit ihren Haaren trocknet sie ab. Gespannte Ruhe. Und dann beginnt sie auch noch impulsiv seine Füße zu küssen. Da muss was passiert sein. Das kann nicht so aus heiterem Himmel passieren. Und der Raum wird erfüllt von diesem Ölgeruch. Sie hat ihren vermutlich wertvollsten Besitz hergegeben, um jetzt genau an diesem Tag Jesus zu treffen und Jesus eben hier zu salben. Das Salben der Füße ist ein Ausdruck von Dankbarkeit, Demut. Normalerweise wird das Haupt gesalbt, aber zu den Füßen ist man leichter hinkommen, die sind ja außen gewesen. Und was macht Jesus? Er schweigt zur Frau. Er lobt sie nicht, er tadelt sie nicht. Wahrscheinlich genießt er es. Er sagt kein Wort zur Frau. Warum das? Anstatt dessen beginnt er, sich wieder Simon zuzuwenden, dem Pharisäer, dem Gastgeber, der Jesus hier eingeladen hat. Wir wissen nicht, ob das Essen gerade im Gang war oder ob schon vorbei war. Details wissen wir nicht. Lukas berichtet eh sehr detailliert und chronologisch. Und Jesus erzählt dem Simon jetzt eine Geschichte, ein Gleichnis. Zuvor hat ja Simon gedacht, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin, Vers 39. Und dann ab Vers 40 gibt Jesus eigentlich den Gedanken des Simon, die er ja nicht ausgesprochen hat, eine Antwort. Er erzählt diese Geschichte und Jesus erzählt dem Simon das Gleichnis und stellt dann auch noch eine Frage. Das heißt, Jesus tadelt auch Simon nicht wegen seiner Gedanken. Die Geschichte ist, dass ein Gläubiger hat zwei Personen Geld geborgt. einer einen großen Betrag, eben 50 Denare, dem anderen 500 Denare, also das Zehnfache. Und keiner von ihnen hat zurückzahlen können. Schlecht. Schlecht für einen Gläubiger, weil der kriegt sein Geld nicht wieder. Wenn du Geld ausborgst und du kannst es nicht zurückzahlen, was bist du dann? Pleite, Bankrott. Der eine hat eine größere Schuld, der andere eine kleinere Schuld, aber beides sind das Gleiche, nämlich Pleite, Bankrott. Keiner kann zurückzahlen. Die Bank pfändet dich. Wenn du eine Schuld hast und du kannst sie nicht zurückzahlen, eben, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und wenn du und ich, wenn wir bankrott sind, dann bist du nicht mehr bankrott als ich. Pleite ist Pleite, nichts ist nichts, null ist null. Von Google hupft die Mieten. Aber was passiert? Jesus erklärt weiter, dieser Gläubiger erlässt beiden die Schuld. Und dann kommt die entscheidende Frage an Simon, Vers 42, wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Ich meine, die Antwort liegt auf der Hand, oder? Und der Simon erkennt es natürlich und antwortet ganz logisch, es ist nicht schwer, in Vers 43, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat, also dem er die meiste Schuld erlassen hat. Ist eine recht vorsichtige Antwort vom Simon. Aber es ist, liegt auf der Hand, ist relativ klar ersichtlich. Simons Antwort zeigt jetzt, er hat es verstanden am ersten Blick. Ja, passt. Und was macht Jesus? Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Mehr sagt er nicht. Er verurteilt Simon nicht, er tadelt ihn nicht. Und mit der Frau hat er das vorher auch nicht gemacht, als sie ihm eben geküsst, die Tränen auf die Füße und gesalbt hat. Jesus ist doch relativ nüchtern und neutral. Und dann wendet er sich wieder der Frau zu. Er wendet sich der Frau zu, aber er spricht zu Simon. Vers 44. Simon, siehst du diese Frau? Und jetzt richten sie wieder alle Blicke auf die Frau. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mein Salböl meine Füße gesalbt. Nicht, dass das Simon unbedingt hätte tun müssen. Es hätte zum Anstand dazugehört, einen Ehrengast begrüßt man auf diese Art. Aber wenn Simon Jesus wirklich mit Liebe in sein Haus aufgenommen hätte, hätte er ihm doch Wasser für die Füße, eben diesen Begrüßungskuss gegeben und die Salbung gegeben. Und in allen drei Punkten unterscheidet sich die Frau ganz deutlich von Simon. Und Jesus sagt sozusagen, Simon, wenn du dich nicht selbst als Sünder siehst, dann wirst du Gott nicht wirklich viel lieben, weil du nicht siehst, dass dir viel vergeben worden ist. Weil in Vers 47 sagt er zu Simon eben, ihre Sünden, nämlich der Frau, ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Jesus sagt sozusagen mit der Aussage zu Simon, schau, das ist dein Problem. Du glaubst, Gott zu lieben. Du bist Theologe, du bist Lehrer, du kennst die Gebote. Pharisäer haben 613 Gebote, die sie penibel einhalten müssen. und auch wollen. Und sie richten sie dann auch. Und das ist ganz streng. Und diese Gesetzlichkeit ist wirklich bis ins letzte Detail. Aber dein Problem ist, du siehst nur diese Gebote. Und du glaubst, mit diesen Geboten liebst du Gott. Und Jesus sagt aber, das ist eigentlich Selbstgerechtigkeit, was du hier tust. Du verstehst nicht, wie nötig du Gott wirklich brauchst. Das heißt, mit dieser Aussage will Jesus Simon mitten ins Herz treffen. Und sie dringt aber auch mitten ins Herz der Frau, der Sünderin. Weil Jesus sieht, dass diese Frau alles gibt, was sie hat. Das kostbare Öl. Aus Liebe und Dankbarkeit. Warum? Weil ihr vergeben worden ist. Das ist der Punkt. Er weiß jetzt auch, dieser Simon weiß jetzt auch, dass dieser Sünderin vergeben worden ist. Und es ist, er ist noch ganz verwirrt wahrscheinlich, weil es seine Vorstellungen so auf den Kopf stellt. Das heißt, die Vergebung geht voraus. Vergebung ist die Voraussetzung. Jesus kehrt nichts unter den Teppich. Er sagt klar, dass es eine Sünderin ist. Er wischt es nicht irgendwie weg. Es hat viele Sünden gegeben bei dieser Frau. Aber Jesu Vergebung ist immer größer. Und in Vers 47, der erste Teil, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt, trifft auf die Frau zu. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das trifft auf den Simon zu, dieser zweite Teil. Wir wissen nicht, ob Simon Vergebung wünscht, spricht er hier nicht aus. Ob er sie annehmen würde, so weit ist er noch nicht. Vielleicht will Jesus ihn aus der Reserve locken, ganz sicher. Jesus provoziert immer wieder und oft. Er will aus der Reserve locken, er will, dass auch wir aus der Reserve kommen, heute Morgen. Und zum Nachdenken bringen über seine Sünden. Jesus hat die Arme weit offen für alle, die gebrochenen Herzen sind, die Sünder sind. Und wer ist Sünder? Alle, auch dieser Simon, dieser Gesetzeslehrer. Und die Frau hat das schon erlebt, weil ihr vergeben worden ist. Sie hat Jesus schon vorher kennengelernt und sie hat Vergebung erfahren. Und jetzt kommt sie in das Haus und will diesen Dank nochmal zeigen, diesen Dank nochmal ganz besonders darbringen mit diesem kostbaren Öl, mit dem sie Jesus salbt, und dieses impulsive Küssen der Füße, dieses Weinen, ist einfach dieser Ausdruck der Dankbarkeit und Liebe für das, was sie erlebt hat, Vergebung. Alle ihre Sünden sind vergeben. Jesus hat bezahlt. Und in Vers 49 sprach er zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Jetzt spricht Jesus noch einmal aus. Deine Sünden sind vergeben. Warum sagt er das noch einmal? Er bestätigt einfach diese frühere Zusage der Vergebung noch einmal. Was sie schon einmal erlebt hat, sagt er jetzt wieder. Er unterstreicht es noch einmal. Vergebung ist endgültig in Kraft getreten. Aber Jesus zeigt, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, weil er es hier noch einmal ausspricht. Sehen es auch alle, die dabei sind bei diesem Essen? Wir wissen nicht, wer da noch am Tisch gelegen ist. Jesus zeigt vor allen Gästen, schaut's, ich habe Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ich bin bevollmächtigt. Ich bin der Sohn Gottes. Das sagt Jesus hier. Deine Sünden sind vergeben. Und das geht dann weiter. Die, die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, also sie denken wieder, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Und da sieht man, sie waren verstört. Das hat provoziert. Sünden vergeben, das kann nur Gott. Und Jesus spricht es hier aus. Das heißt, Jesus muss Gott sein, Gottes Sohn. Er ist die Quelle der Vergebung. Und dann in Vers 50 noch einmal diese Zusage an die Frau, an die Sünderin. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Einfach diese dreifache Zusage, Vergebung schon erfahren, erlebt. Noch einmal die Zusage, deine Sünden sind vergeben. Dein Glaube hat dich errettet. Wie bekommt die Frau Vergebung? Dadurch, dass sie glaubt. Sie muss glauben. Sie muss zu Jesus kommen und daran glauben, er kann vergeben. Und nicht durch eigene Verdienste. Das hat sie nicht tun können, weil sie war am Rand der Gesellschaft. Das sind diese zwei Personen, um die es in dieser Geschichte geht. Und Jesus wendet sich Simon zu, Jesus wendet sich der Frau zu und Jesus wendet sich dir und mir zu, er wendet sich uns zu, wir und Jesus. Was hat das mit uns zu tun? Der Titel heißt ja, wir lieben und dienen Gott. Wir lieben und dienen Jesus. Es geht hier um zwei Personen, Simon, der Pharisäer, die Sünderin und eigentlich geht es auch um uns. Wo findest du dich wieder? Wo finden wir uns wieder? Eher beim Simon oder eher bei der Frau, bei der Sünderin? Eher bei dem, der denkt, jo, ich bin eh fromm, ich liebe Gott, ich halte die Gebote, ich gehe in die Kirchen, ich tue gute Werke, es passt eigentlich eh alles schön. Definiert sich durch die guten Taten, glaubt, durch diese Leistung kann er Gott beeindrucken. Denken wir nicht auch oft so? Wir definieren uns über unser Tun, über unsere Leistung. Wenn wir das und das erfüllen, zeigen wir Gott unsere Liebe. Wir legen einen hohen Maßstab an uns an, setzen uns selber unter Druck und denken, ja, wenn wir das tun und schaffen, dann zeigen wir, dass wir Gott lieben. Und er muss uns dann auch mehr lieben. Ist das so? Oder ist das nicht eher Selbstgerechtigkeit? Eben wie bei Simon, wo wir denken, ja, ich bin eh gut, ich schaffe das schon. Und auf der anderen Seite die Sünderin, die sieht ihre Verlorenheit. Sie sieht, ich schaff's nicht allein, ich brauche Gott, ich brauche Jesus. Ich brauche diesen einen, der allein retten kann. Wo stehen wir da? Das sind genau diese zwei Wege, wo man im Prinzip den Unterschied zwischen Religion und dem Evangelium heraussieht. Religion ist dieses, kann man buchstabieren mit drei Buchstaben. Tun. Du musst tun. Ja, du musst gute Werke tun, du musst dieses und jenes tun. Und irgendwo ist dann die Tür und du kommst in den Himmel. Aber wenn du jetzt irgendwas Schlechtes gegen mich sagst, dann fällst du wieder weit zurück. Das Problem ist, du weißt nie, wann du genug getan hast. Das ist das Problem bei Religion an sich. bei Religiosität. Und das Evangelium, die gute Botschaft, was Jesus erklärt, was Jesus verkündet, sagt genau das Gegenteil, getan. Er hat alles getan, alles Notwendige getan, nämlich er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, er hat alles bezahlt, er hat durch seinen Tod am Kreuz Vergebung erwirkt und er spricht sie dir zu. Was brauchst du nur tun? Sie annehmen. Wie geht das? Indem du sagst, es tut mir leid, ich bin Sünder, ich erkenne, ich bin Sünder. Ich habe vorher auch so gelebt, dass ich glaubt habe, ich kann das aus eigener Leistung tun, aber ich schaffe es nicht. Deswegen tut es mir leid. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Deswegen bitte ich dich, komm in mein Leben, Herr Jesus. Das sind die einfachen drei Schritte, die du tun kannst, wo du dieses Getan von Jesus annimmst. Und dann aus Dankbarkeit dieses Gute tust. Und nicht Gutes tun, um irgendwas zu erreichen, weil das schaffen wir eh nicht. Aber genau das hat diese Frau getan, wo Jesus die Frau als Beispiel hinstellt. Aus Dankbarkeit liebt sie. Aus Dankbarkeit liebt und dient sie Gott. Das ist diese passende Position für uns. Wir sehen auch, sie kniet nieder. Oft ist dieses Niederknien, dieses zu Jesu Füßen kommen, wie die Frau das macht, die passende Position der Anbetung. Komm zu Jesu Füßen. Komm in seine Nähe, komm in seine Gegenwart. Genieße die Zeit mit ihm, genieße die Stille mit ihm. Sei einfach bei ihm. Die Anbetung der Frau war ohne Worte, sie hat nichts gesagt. Sie hat nur ihm seine Liebe gezeigt. Wir lieben und dienen Gott. Einfach dieses bei ihm sein, das Genießen. Probier das einmal. Einfach ruhig sein vor ihm, diese Nähe, Gegenwart, ohne viel Wort zu machen. Genießen. Gott freut sich darüber. Er freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und das hat Jesus hier genossen. Und das genießt er auch heute. Das genießt er jetzt, wenn du zu ihm kommst. Das genießt er, wenn ein Mensch zum Kind Gottes wird. Wenn eben du zu Jesus kommst persönlich. Und das Großartige ist, es bewirkt was. Es bewirkt, so wie in dieser Frau, Freude, innere Freude und Dankbarkeit und dann eben in Vers 50 dieser Friede. Geh hin in Frieden. Sie hat Frieden geschenkt bekommen. Sie hat Frieden. Sie ist im Frieden mit Gott. Sie weiß, ja, ich bin mit Gott im Reinen. Und was gibt Schöneres, als das zu wissen? Sicher zu sein, ich kann mit Gott im Reinen sein. Er sieht mich als gerecht an, durch Jesus, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Jesus hat das letzte Wort in dieser Geschichte. Im Leben der Sünderin, wir wissen nicht, wie es da weitergeht, hat Jesus das letzte Wort in unserem Leben, in deinem Leben? Was bedeutet das für dich, für mich persönlich? Wie kannst du in der kommenden Woche Jesus deine Liebe zeigen? Als Dankbarkeit für Vergebung, weil viel vergeben worden ist. Wir brauchen viel Vergebung, weil wir alle im selben Boot sitzen. Wir sind alle Sünder. Und wie kannst du Gott dienen? Eben auch dieses bei ihm sein, dieses zu ihm kommen, das ist auch ein Dienst, Gottesdienst jetzt am Sonntagmorgen. Oder du bist ausgerüstet mit Gaben, mit deinen Gaben Gott dienen. Ist auch eine Art von Gottesdienst. Dich verwenden lassen mit allem, was du bist und was du hast. Das ist das Großartige, was Jesus hier ansatzweise versucht, dieser Frau zu zeigen und auch dem Simon aufzuzeigen. Und es ist so schön zu sehen, wie sanft Jesus hier mit beiden umgeht. Oft ist er radikal, aber hier ist er ganz sanft und zart. Und das möchte er auch bei dir sein, genauso wie du es brauchst heute Morgen. Wie genießen wir das? Wie erleben wir das? Du kannst zu ihm kommen, jederzeit. Du brauchst nicht was Besonderes tun, anders werden. Du kannst so kommen, wie du bist. Du darfst. Und das Schöne ist, er wird dich verändern, wenn du es zulässt. Amen.